ja schon, wir sind eine Bibelschule und hier werden Leute trainiert. Und heute ist die Annika dran. Annika ist im dritten Schuljahr und die ist echt eine Granate. Ja, ey, wie alt bist du, 18? 17, die ist inzwischen 17, im dritten Schuljahr. Überleg mal, die hat mit, wer kann rechnen, angefangen. Ja, und die ist echt gut drauf. Ja, da sieht man, da sieht die Spuren, man sieht sie schon, ne? Man sieht schon, wo der Weg hingeht und das ist einfach klasse. Und wir freuen uns, dass du uns an deinen Erfahrungen und deine Sicht der Dinge Anteil haben lässt. Das ist immer kostbar. Wisst ihr, ich gucke aus meiner Sicht, du guckst aus deiner Sicht, aus meiner Altersgruppe, aus deiner Altersgruppe und so weiter. Und da spricht dann so ein junger Typ, die sehen das anders. Und ich finde das so wertvoll, dass wir uns da gegenseitig wertschätzen und hören, welche Erfahrungen ein junger Mensch hat zum Beispiel. Unsere jungen Leute hören auch, was die Alten für Erfahrungen haben. Und das finde ich so kostbar, weil wir sagen immer, weißt du, alles, was wir dir manchmal so erzählen, den ganzen Scheiß musst du nicht mehr falsch machen. Weißt du, wir haben es dir schon vorgelebt. Wir wissen, so läuft das nicht. Mach's gar nicht erst. Mach's gleich richtig. Und wenn man so jung anfängt, dann hat man echt die Chance dazu. Also Annika, komm, zeig, was du kannst.
Hallo. Ich habe ja letztes Mal diese Neujahrsvorsätze, Tipps unter Freunden gemacht und mache jetzt den zweiten Teil. Deswegen, wenn ihr den ersten nicht gesehen habt, schaut den noch an. Und diesmal habe ich sogar auch richtig geschrieben, Neujahrsvorsätze. Ich wollte vielleicht noch eine Kleinigkeit vom letzten Mal korrigieren. Beziehungsweise falls das bei jemand so angekommen ist, dass es eine gewisse Werkegerechtigkeit etablieren sollte, möchte ich das zurücknehmen. Das war nie so gemeint und es sollte auch keinen Druck ausüben. Die Sachen von letztem Mal waren hauptsächlich Ergebnisse und jetzt sind Sachen im Prozess. Deswegen, das sind Ergebnisse, die sind von einem Jahr oder von noch vor Jahren davor haben sich diese Ideen entwickelt. Deswegen, ihr könnt es nicht innerhalb von einem Monat so machen, also entspannt euch da. Zum Beispiel diese Merkzettel habe ich jetzt auch 5 Monate keinen mehr gemacht, um das ein bisschen zu relativieren. So. Und da möchte ich euch den Druck rausnehmen. Und wir sind nicht durch diese Dinge gerettet, so, das bringt nichts. Wir sind aus Glauben durch Gnade gerettet. Aber um Gott zu dienen, sind diese Dinge dienlich. Die sollen im Endeffekt dir selber dienen und deine Beziehung vertiefen und diese Dinge können dann dir selber dienen, dass du wiederum für andere da sein kannst. Genau, ich hoffe, das ist klar geworden. Um das Letzte nochmal zu wiederholen, weil ich so einen kleinen Vorspann gemacht hatte, es geht nicht darum, was wir tun können, um irgendwo hinzukommen, sondern um das schon in uns Existente auszuleben. Und letztes Mal kam dann noch eine kleine große Frage auf, die Frage der Zeit. Ja, wann machst du das denn? Und die möchte ich so ein bisschen beantworten, oder ein bisschen sehr, und euch da Einblicke geben. Ich muss zuvor sagen, ich bin kein Profi, ich kann es wahrscheinlich auch nicht exzellent, aber Gott hat mir ein paar Prinzipien gezeigt und die möchte ich euch einfach weitergeben. Also wenn du mich konkret fragst, wie hast du die Zeit oder woher nimmst du die, ich weiß es nicht. Wir haben alle, soweit ich zumindest weiß, dieselbe Zeit zur Verfügung, so 24 Stunden am Tag. Aber manche schaffen anscheinend einfach mehr oder sind effizienter oder nutzen ihre Zeit qualitativer. Und darauf möchte ich eingehen. Es bringt also auch hier nichts, sich irgendwie zu vergleichen. Ja, du bist nur Hausfrau, du arbeitest Vollzeit, du bist Teilzeit, du bist noch in der Schule, du hast Ferien. So, okay, wir haben alle viel zu tun. Egal in welchem Bereich oder wie auch immer. Ja, stimmt, das hätte ich noch mit reinnehmen sollen. Also wir können wahrscheinlich, die meisten von uns, nicht rapide jetzt unseren Alltag ändern. Wir werden nicht spontan auf morgen, von heute auf morgen jetzt irgendwie selbstständig oder so, sondern wir müssen in gewisser Weise es nehmen, so wie es ist. Natürlich ist es auch ein Aspekt, die Dinge zu verändern, aber ich möchte jetzt darauf eingehen, wie wenn du, wie du es machen kannst, wenn du in diesem Ding schon bist. Also der entscheidende Faktor ist anscheinend nicht mehr Zeit zu haben, sondern die verfügbare Zeit effizienter und qualitativer zu nutzen. Und jeder hat so kleine Leerlaufphasen. Bei mir ist es zum Beispiel die Zugfahrt zur Ausbildung oder noch die Zeit dann, bevor der Unterricht anfängt, die Wartezeit oder eine kleine Pause, was auch immer. Und was wär's, wie wär's, wenn wir einfach diese Zeiten nutzen und uns kleinere Aufgaben dahin legen und quasi auch da produktiv sind? Zum Beispiel Mails zu beantworten, ein bisschen zu planen. Oder jetzt zum Beispiel in der Schule hatten wir ein Projekt und dafür musste ich eine Beschreibung schreiben. Dann habe ich die halt im Zug geschrieben. So, und dann musste ich nicht später meine Freizeit darauf verschwenden. Und auch wenn wir mit geistlichen Dingen diese Sachen füllen, oder diese Zeiten, sind wir ja produktiv. Also irgendwie hat sich das in die Christenheit eingeschlichen, dass geistliche Sachen nicht produktiv seien, sind sie aber noch umso mehr. Und lass uns doch in diesen Zeiten einfach in Zungen sprechen, Lobpreis machen, zu beten oder Gott zu danken. All das sind Sachen, von denen die Bibel sagt, macht sie alle Zeit. Ja, dann macht er auch. So. Am wichtigsten, finde ich, ist zu planen, zu priorisieren und zu strukturieren. Deine Zeit, du kannst über deine Zeit herrschen und du solltest Kontrolle darüber ausüben. Eine Lehrerin bei uns im Zeichenunterricht sagt immer, wir sollen das Blatt, das Papier, den Raum beherrschen. Also wir sollen einteilen, wo was ist, Komposition, Balance etc. So, genauso kannst du das mit deinem Kalender machen. Und ich würde dir auch empfehlen, Kalender zu führen. Ich habe das lange nicht gemacht, aber jetzt wieder neu angefangen. Was ein, finde ich, essentieller Punkt ist, ist zu reflektieren. Es ist gut, wenn du Dinge machst und sie gut funktionieren, aber es ist ja immer noch Platz, es besser zu machen. Und deswegen reflektiere, aber reflektiere mit Gott darüber. Und da kann ich euch eine Kleinigkeit zeigen. Nämlich mein Kalender. Ich habe den jetzt auch erst letztens gekauft, weil Mama mich zu einem Schnäppchenjäger erzogen hat und im März sind die günstiger. Aber ich habe hier einfach auf der einen Seite jetzt eine Einteilung gewählt, wo die Tage sind, wo ich meine Aufgaben hinschreibe und auf der anderen Seite einfach Platz für Notizen und da mache ich dann als die Reflexion rein. Und da sind dann so Sachen wie zum Beispiel, yeah, ich habe kaum zu glauben, doch geschafft. Das war eben dieses Projekt. Oder allgemein war die Woche viel, aber anders als geplant. Dann habe ich ein paar Beispiele genannt. Aber ich habe das voll gut umgeplant. So. Ich sollte mich nun echt mal um Ethik kümmern. Und um Ethik kümmern, also da haben wir auch gerade ein Projekt. Und Life School ist echt Arbeit, aber macht richtig Spaß. Und so ein paar Sachen, da kann jeder auch so ein bisschen sein eigenes Prinzip entwickeln, wie man Sachen macht. Aber ich finde, dieser Aspekt des Reflektierens ist sehr essentiell und vor allem macht es mit Gott. Und dann werdet ihr auch da Erfolge und Verbesserungen drin sehen können. Und wenn ihr größere Aufgabenblöcke habt oder viele kleinere, dann brecht die in wiederum einzelne Aufgaben runter. Also jetzt zum Beispiel dieses Projekt war eine Beschreibung, eine Skizze und Bilder zu machen. Und dann habe ich mir erst überlegt, okay, was für Bilder muss ich machen? Okay, wofür muss ich da hin? Okay, ich brauche gutes Wetter. Ich weiß nicht, wann gutes Wetter ist, plane ich spontan. So, die Beschreibung, okay, mache ich in der Zugfahrt. Und für die Skizze, okay, nehme ich mir einen Nachmittag Zeit, auch wenn ich keinen Bock habe. So. Also das runterzubrechen und auch diese Aufgaben, auf die ihr vielleicht einfach keine Lust habt oder die groß und schwer und bedränglich und wie auch immer wirken, dass ihr die, wie es halt euer Alltag zulässt, möglichst zuerst macht, weil dann sind sie weg und ihr könnt sie nicht aufstauen. Ein ganz essentieller Punkt war für mich, sich selbst zu kennen in diesen Sachen. Also ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich abends sehr stark dazu neige, noch in eine Nachtschicht zu gehen. Und deswegen lege ich mir mittlerweile, weil mein Schlaf mir wichtiger ist, lege ich mir da mittlerweile nur noch kleine Aufgaben hin, dass ich gar nicht erst in diesen Fluss komme, von immer weiterzumachen. Und so habe ich zum Beispiel auch mich, ich weiß nicht, ob das biologisch überhaupt möglich ist, aber anscheinend hat es ja funktioniert. Deswegen habe ich mich auch drauf trainiert, morgens früher aufzustehen. Mittlerweile so zwischen, mein Ideal ist eigentlich zwischen 4 und 5, realistisch ist es 5 und 6. Und gehe dafür abends später, früher ins Bett. Weil morgens hast du im Endeffekt genau dasselbe wie abends. Du hast Ruhe, es ist dunkel und niemand stört dich. Genau dasselbe hast du am Morgen, nur halt in der Zeit verlegt. Und du hast besseren Schlaf. Aber mit diesem kenne dich selbst, nimm das, dieser Teil von dir, der irgendwie nicht will, der unmotiviert ist, der keinen Bock hat, der dem alles zu groß irgendwie scheint, trenn den in gewisser Weise von dir, dieses Körperliche, dieses Seelische, und sag so, das ist dieser blöde Arbeitskollege. So, trenn das ein bisschen von dir und sag so zu deinem Arbeitskollegen, ey, wir müssen das jetzt aber noch machen, streng dich mal an. So, dieser Gedanke hat mir irgendwie geholfen, das so ein bisschen von mir zu trennen, mich nicht damit zu identifizieren und den eher quasi nicht loszuwerden, weil es ist ja faktisch so, aber den zu motivieren und den hochzuholen. Eben, sei dir wissend, wann du was schaffen kannst und teil dir die Dinge dementsprechend ein. Und ja, das habe ich schon gesagt, grundsätzlich gilt, Aufgaben zuerst zu machen, die dir schwerer fallen. Stell dich also darauf ein, möglichst fokussiert, effizient und qualitativ arbeiten zu können. Manche wollen zum Beispiel komplette, absolute Ruhe und können das gar nicht. Und so bin ich zum Beispiel, wenn ich ein Skript schreibe, oder mir die groben Gedanken zusammenfasse und so die Reihenfolge mache und wie ich das aufbaue, da bitte komm nicht rein. So, aber wenn ich dann die Sachen wirklich runterschreibe, dann sind sie in meinem Kopf ja eigentlich schon gemacht und eigentlich auch schon fertig. Deswegen hilft es mir dann, parallel Musik zu hören, weil dann tippe ich im Rhythmus von der Musik. Also diese Dinge musst du einfach ein bisschen ausprobieren, was dir hilft, und dementsprechend dann das machen. Und mindestens genauso wichtig ist, strenge Ruhe- und Pausenphasen zu haben. Plan die bitte genauso bewusst ein. Ich zum Beispiel bin mir gerade dabei, einen quasi zweiten Sonntag einzuplanen. Ich habe das die Woche schon probiert, hat nicht so gut funktioniert. Aber ich möchte mir den Mittwoch oder Donnerstag auch als so einen Pausetag einrichten. Und effiziente Pausen erzeugen ja auch wiederum noch effizientere Arbeitsphasen. Von daher ist das ein mindestens genauso wichtiger Aspekt. Außerdem bringt es nichts, Dinge nebenher oder gleichzeitig zu machen. Frauen sind schon eher dazu veranlagt, aber im Endeffekt ist Multitasking eine Lüge. So, es geht nicht, es ist uneffizient, es funktioniert einfach nicht. Und es ist auch nicht sinnvoll. Mach eine Sache konzentriert und dann die nächste konzentriert und dann die nächste konzentriert. Weil wenn du unter denen hin und her gehst, dann bist du ja nie wirklich konzentriert und deine Arbeit schleift auch, also es hat nicht mehr dieselbe Qualität wie davor. Dinge aber parallel zu haben, ist eine andere Sache. Also klar, du hast Projekt A, Projekt B, Projekt C, aber du machst halt erst Projekt A, okay, ist fertig, Projekt B, fertig, Projekt C. So, natürlich kannst du nicht nur eine Sache in deinem Leben haben. Und würde ich jetzt alles aufzählen, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe oder parallel gerade tue, dann würde ich auch verrückt werden. Aber ich plane es mir halt einfach gut ein und dann hat das seine Struktur, seine Ordnung und dann kommt alles zu seiner Zeit. Ich hoffe, diese Prinzipien haben euch ein bisschen geholfen, euren Pflichten schneller nachzukommen, dass ihr die Zeit, die ihr dann übrig habt, in Gott reinvestieren könnt, um wiederum zu dienen. Natürlich solltet ihr Gottes Königreich zuerst trachten und diese Dinge vorziehen, aber wenn ihr doch Zeit übrig habt, also grundsätzlich gilt, deinen Glauben zuerst zu leben und alles andere nebenher oder danach. es bringt nichts, wenn du erst dieses Projekt machst und dann kümmerst du dich mal um Gott. Du wirst nie Zeit für Gott finden. Weil du wirst in diesem Projekt oder was auch immer du hast, so versinken, dass du nie Zeit dafür haben wirst. Und deswegen lebt dein Glauben und alles andere ist außenrum, beziehungsweise existiert in deinem Glauben. Weil alles tust du ja im Glauben und im Endeffekt, um Gott und den Menschen zu dienen. Genau, und jetzt kommen wir zu diesen konkreten Sachen, wenn das funktionieren möchte. Egal, ich mache schon mal weiter. Ah, perfekt. Genau, zu diesen konkreten Sachen. Die Sachen sind jetzt Sachen, die parallel sind zu solchen Sachen und Sachen, die im Prozess einfach entstanden sind und keine Ergebnisse wie das davor. Das erste sind Prayer Walks, auch wieder da, es klingt halt auf Englisch cooler, so Gebetsspaziergänge oder einfach dieses mit Gott zu sein. Das ist eine Sache, die ich echt schätzen gelernt habe, einfach mit Gott spazieren zu gehen, mit ihm offen zu reden, ein wirkliches Gespräch zu haben, vielen Dank dir, und wirklich diesen Austausch zu haben, ihm zu singen oder zu tanzen, ja, ich bin diese Verrückte und... Das ist echt was, was ich schätzen gelernt habe. Anfangs war es so, ich gehe mit meinem Hund spazieren und nehme Gott mit. Mittlerweile ist es, ich gehe mit Gott spazieren und nehme meinen Hund mit. Genau. Auch einfach dieser Aspekt, an der frischen Luft zu sein, tut allen gut, bisschen Bewegung und so. Und ich habe euch noch einen Vers mitgebracht aus Lukas 6, der Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, da ging er auf den Berg hinauf, um zu beten. Das sagt oder ist handelt von Jesus. Und das hat er getan, bevor er dann seine Jünger ausgewählt hat, also vor einer immens wichtigen Entscheidung. Und das habe ich auch mal ausprobiert, auf den Berg zu gehen. Ich hatte jetzt keinen Ölberg in der Nähe, ich bin in die Reben gegangen. Und ich meine herausgefunden zu haben, warum das Jesus gemacht hat. Auf dem Hinweg ist es ein viel bewussteres, was möchte ich eigentlich sagen? Dann sagt man das und auf dem Rückweg ist es mehr so eine tiefe Dankbarkeit und einfach so ein natürlich fließender Automatismus zum Lobpreis. Und das ist echt schön. Aber auch diese quasi normaleren Spaziergänge, die ich halt sowieso mittlerweile alltäglich einbaue, sind. Was?
Ich habe nur gedacht, ich tausche es vielleicht aus. Es knistert ein bisschen.
Oh. Dann so. Genau, weil ich ja sowieso spazieren gehen muss mit meinem Hund, hat sich das mittlerweile sehr alltäglich etabliert. Und jetzt, wo Lucy zum Beispiel auch mal weg war, habe ich schon gemerkt, ich stehe eigentlich schon bereit und bin dabei, sie zu rufen, aber sie ist nicht da, weil sie bei Mama war. Und es ist echt schön, wie sich diese Routine, das zu machen, gebildet hat, aber es immer noch dieses Natürliche, immer Neue ist. Und das ist einfach so schön, offen mit Gott zu reden. Und es könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber ich mache es halt auch wirklich laut. Und das ist eine Sache, die mir sehr, sehr geholfen hat. Ich habe euch noch einen Vers mitgebracht aus Psalm 46, der Vers 11. Lasst ab oder seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben unter den Völkern und erhaben auf Erden. Einfach auch mal still zu sein, nichts zu denken, ja, das ist möglich. Und mit ihm zu sein und einfach nur seine Gegenwart zu spüren, wie er da ist. Und du bekommst so viel stärkere Offenbarung davon, wie krass, ich kann es gar nicht in Worten ausdrücken, aber wie krass er dich einfach liebt, einfach nur, dass du da bist, dass du existierst. Das nächste klingt spiritueller, als es im Endeffekt wirklich ist, Affirmation und Proklamation. Im Endeffekt ist es einfach, sich selbst zu sagen, wie man in Gottes Augen ist, und den Umständen zu sagen, wie es sein wird. Sich selbst zu sagen, wie man in Gottes Augen ist und den Umständen zu sagen, wie es sein wird. Und weil wir das ganz ehrlich so oft vergessen, lass uns es möglichst öffentlich machen. Ich habe das zum Beispiel in meinem Raum, ganz in meinem Zimmer ganz praktisch umgesetzt, durch so ein Prayer Mirror, Gebetsspiegel, wo ich einfach oben diese Kategorien aufgeschrieben habe von ich bin einzigartig, Gott liebt mich, ich brauche keine Angst zu haben, der Teufel hat keine Macht über mich, deswegen bin ich frei und Gott braucht mich, Gott hat einen Plan mit mir. Und darunter in der jeweiligen Farbe habe ich dann Bibelstellen aufgeschrieben, beziehungsweise anfangs rausgesucht und mittlerweile habe ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf und schreibe halt dazu. Und in Krisenphasen, wo ich, wie formuliere ich das? Wo ich es wage, das zu vergessen, schaue ich auf diese Verse und meistens ist der Heilige Geist so, dass er mir so einen rausstechen lässt und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Auch weiterhin sich damit zu umgeben durch so ein bisschen Deko. Ich habe irgendwann mal so ganz viele Karten bekommen und wechsle die dann als durch, wenn ich abstaub. Noch mehr so Karten und die einfach öffentlich hinzustellen und sich wirklich damit zu umgeben. Auch hier das. Ich bin relativ oft an diesem Schrank, wo meine Taschen hängen und dann sehe ich immer wieder diese Bildreihe, die ich irgendwann gemalt habe. Oder auch dieser Schrank auf der anderen Seite, wo einfach ganz viele Sachen hängen, die ich so quasi langfristig erlebt habe. Und das auch immer mal wieder durchzuwechseln, dass man sich nicht daran gewöhnt. Also klar, es sollte so in den Geist kommen, aber nicht dieses dran gewöhnt. Ja, da steht ja, ich bin würdig. So, nein, ich bin würdig. Und sich einfach damit zu umgeben. Die Idee mit dem Kreuz hier fand ich eigentlich ganz cool. Habe ich irgendwann mal bekommen, das Kreuz quasi so als Haltestelle darzustellen auf dem Weg zum Himmel. Da musst du erstmal zum Kreuz. Es einfach an alltägliche Stellen zu stellen. Da ist zum Beispiel auch mein Taufvers. Genau. Und die nächste Sache habe ich sehr positiv formuliert. Man könnte auch sagen, eine gewisse Radikalität. Eine Absolutheit zu entwickeln. Und lasst uns ganz ehrlich sein, lasst uns selber einen Gefallen tun und Dinge aufschreiben, wie wir sein möchten. Gott sagt, wer wir sein sollen, aber lass uns in das auch wirklich eintreten. Schreib dir auf, was du tun möchtest und was nicht. Schreib dir auf, was du sagen möchtest und was nicht. Was du erleben möchtest und was nicht. Sei dir über deine Prinzipien und Werte sehr bewusst, beziehungsweise setze neue oder verwerfe alte. Und das ist auch eine Sache, die mir in der neuen Schule bzw. Ausbildung schnell nachgesagt wurde, dass ich jemand bin, der zu meinen Prinzipien und Werten steht. Und das fand ich ein sehr schönes, herzerwärmendes Kompliment. Also mach dir, je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, eine Liste, eine Mindmap oder eine Collage aus Bildern mit so Do's und Don'ts, tun und nicht tun. Und schreib dir eben auf, was du sagen möchtest, was du tun möchtest, was du erleben möchtest und jeweils was nicht. Weil wenn du diese Prinzipien, diese Standards für dich selber gesetzt hast, dann ist es einfacher, danach zu leben. Ich habe zum Beispiel, oder ich erzähle einfach mal quasi so meine Geschichte mit Alkohol. Ich habe immer mal wieder, sobald ich halt durfte, bei Mama ein bisschen mitgetrunken, aber es hat mir nie geschmeckt. Und deswegen habe ich immer nur so ein bisschen genippt. Und dann war ich irgendwann auf einer Ausstellung mit Freunden und da gab's gratis Sekt und die haben sich nicht getraut zu bestellen. Das heißt, ich musste bestellen und dann hat die Frau gedacht, ich will auch, aber wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, jetzt hatte ich den halt schon und er war frei. Von daher habe ich mal genommen. Er war auch lecker. So. Und ich war dann aber dadurch, dass ich nie davor so richtig Alkohol getrunken hatte, sehr schnell angeheitert und die Version von mir, wie ich mit Alkohol bin, hat mir nicht gefallen. Ich möchte so nicht sein, wie ich da war. Und später habe ich dann nochmal an Christus Geburtstag gemischt getrunken. Aber es war nie so, dass mir das irgendeine Freude, einen Sinn oder irgendwas gibt, warum ich es tun sollte. Also ich erkenne persönlich keinen Sinn darin, außer den Aspekt des Genusses. Aber mein ganzes Leben ist ein Genuss, dafür brauche ich nicht ein Getränk. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, yo, ich möchte nicht trinken. Habe mir das eben aufgeschrieben, das festgesetzt im Geistlichen. Und sollte ich jetzt jemals in, keine Ahnung, Gruppenzwangssituationen kommen, dann weiß ich, ich möchte das nicht und ich habe meine Gründe dafür. Und dann habe ich dieses Prinzip klar gesetzt und dann werde ich auch nicht zurückfallen, so crazy das auch klingt. Aber ich war auch schon hin und wieder in so kleinen Situationen, wo Leute waren, ja, lass noch irgendwas holen. Und dann war ich so kurz in mir selber, ja, okay, ich komme mit. Ah, nee, doch nicht. Aber es war keine Enttäuschung in mir, es war eine pure Freude, weil ich eben nicht dieses Genuss, Rauschmittel, was auch immer noch brauche, dass es mir besser oder überhaupt erst gut geht. So, da kommt im Endeffekt Segen raus. Und es sind keine Verbote, die du dir selber oder Gott auferlegt, sondern er will alles, dass es dir dient, dass es dir gut tut. Genau. Auch eine Sache ist, eine Prioritätsliste zu machen. Ich war irgendwann in der Phase meines Lebens, wo ich so viele Events, sage ich jetzt mal, nebenher hatte und Gott so ein bisschen in einem Chaos war von, was ist denn jetzt wie wichtig? Und dann habe ich Gott gefragt, ey, sag du mir, was wichtig ist, ich habe keine Ahnung. Und dann hat er mir diese Liste von euch aus rechts gegeben. Und ihr könnt davon ausgehen, dass wenn die Beziehung zu ihm an erster Stelle steht und die Beziehung zu anderen an zweiter, dass es wahrscheinlich vom Heiligen Geist ist. Und er hat mir dann diese weiteren Sachen gesagt und ihr könnt es auch noch weiter aufspalten. Also was heißt es denn, die Bibelschule ordentlich zu machen? Ja, ich sollte vielleicht mal meine Lektion machen. Oder was heißt es, dass ich einen guten Abschluss haben möchte? Soll ich jetzt jeden Tag lernen? Ganz sicher nicht. Aber ich möchte gut aufpassen. So, ich möchte gute Jahresnoten haben, dass ich mich in den Prüfungen entspannen kann. Und genauso kam es. Dann hat sich irgendwann die Schule mit der Ausbildung ausgetauscht und ein paar Sachen waren dann auch nicht mehr. Genau. Das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen. Das habe ich das erste Mal, als ich irgendwas gesagt habe, gezeigt und auch mitgebracht. In der Mitte, also der ganz kleine Kreis, bin als immer ich. Und umso weiter der nächste Kreis von mir weg ist, umso weiter sind auch die Menschen von mir weg. Mittlerweile ist es nicht mehr aktuell, also wenn ihr da euren Namen seht, nee. Und ich habe das auf zwei Parameter aufgeteilt. Also einmal, wie nah sind mir Leute in Christus? Und wie nah sind mir Leute, basierend darauf, wie viel Zeit ich mit ihnen verbringe. Und das habe ich im Anschluss zu der Prioritätsliste gemacht. Und mir ist viel klarer geworden, mit wem ich eigentlich Zeit verbringe, beziehungsweise wer mir wichtig in Jesus ist. Oder weil ich möchte, dass das möglichst gleich ist. Weil Leute, die mir nah im Glauben sind, möchte ich auch mit denen viel Zeit verbringen. Und ich habe dann da gemerkt, das war noch zur Realschulzeit, dass die Leute, die ich am meisten sehe, also in der Schule, mir von Christus am weitesten entfernt sind. Und es war so eine starke Erkenntnis für mich. Und klar, ich konnte jetzt nicht mehr zur Schule gehen, aber ich konnte anders irgendwie mit der Situation umgehen und ja, bewusster in dem ganzen Leben und wie ich damit umgehe. Und hier seht ihr auch einen Ausschnitt meiner Ziele für das Jahr. Und auch da, ich habe ja letztes Mal von den Mottos erzählt, die mir Gott als für diese Wand gegeben hat. Und ich liebe das dieses Jahr. Also es ist Losgehen und Ankommen, was ein Jahr von der Abspaltung. Also ich liebe das. Und was auch wahnsinnig unterschätzt wird, wie ich schon sagte, als starkes Ziel, stärker in Ruhe zu kommen. Also Leute denken irgendwie immer parallel, ja, das regelt sich dann schon irgendwie. Nee, tut es nicht. Du musst auch über diesen Bereich Herrschaft ausüben. Und es ist gut, es ist mindestens ein genauso wertiges Ziel, Dinge einfach weiterzumachen. Du musst nicht immer was Neues machen. Du kannst einfach Dinge weiter und besser machen. Und ich habe es heute schon erzählt. Ich habe früher in der Grundschule immer Leute beneidet, die so alles konnten. Diese Alleskönner, die haben mich richtig aufgeregt, weil ich konnte gefühlt nichts. So, ich habe auch mich selber nicht als wertvoll gesehen, vielleicht lag es auch daran, wahrscheinlich lag es daran. Aber mittlerweile bin ich dieser Alleskönner. Und ich will jetzt nicht, dass Leute neidisch deswegen sind, aber irgendwie, dass ihr diesen Prozess seht von es ist quasi zu mir übergeschwappt und das ist so schön. Und ich denke, eines unserer Lebens, wobei man muss auch sagen, Alleskönner haben so ein bisschen, ja, die Schwäche, dass sie halt alles so ein bisschen können, aber nicht so richtig. Von daher bin ich irgendwie so eine Mischung dazwischen. Und eines unserer Lebensziele sollte doch auf jeden Fall sein, immer besser in die Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu kommen, zu lernen, zu erfassen und darin zu leben. Und das fasst eigentlich alles bisher zusammen. Also diese Gebetsspaziergänge sind dieses mit Gottes Willen sich eins machen, weil und genauer auf ihn zu hören und auch in Alltagssituationen, wo ich jetzt nicht erstmal kurz sagen kann, ja, ich gehe spazieren, tschüss. So, ich muss ja in der Situation irgendwie darauf hören. Und das waren alles Sachen, die mir dazu sehr geholfen haben. Das Letzte ist Disziplinierung oder auch Selbstbeherrschung. Disziplin ist die Entscheidungskraft, etwas unabhängig von Gefühlen, Umständen und anderen Menschen zu tun. Das geistliche Handeln, auch wenn sich deine Seele, dein Körper, was auch immer, sich dagegen sehnt. Also, was du denkst, sagst und tust, was deine Seele eigentlich gar nicht möchte. Dieses Trotzdem, dieses Aber, dieses Erst Recht. Also die Entscheidungskraft, unabhängig von Gefühlen, Umständen und anderen Menschen. Weil es zählt alleine, was Gott sagt. Und da ist es ultra kraftvoll, sich Dinge zur Gewohnheit zu machen, Dinge zu etablieren, gesunde Routinen zu etablieren. Okay, wie machst du das? Psychologisch musst du 21 Tage das durchziehen und dann hast du das. Aber lass mal realistisch sein, wer hat das jemals geschafft? Ich nicht. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, aus Gottes Kraft das zu machen, weil er vollbringt das Wollen und das Tun in mir. Und ich mache das aus seiner Kraft. Ich kann das nicht. Ich bin von Natur aus, so wie ich gemacht bin, wahrscheinlich kein allzu strukturierter Mensch. Aber hätte ich keine Struktur, ich hätte immer noch Depressionen. Also ich weiß nicht, wo ich sonst wäre. Das ist ein Ding, das mir wahnsinnig geholfen hat. Und auch das ist wieder eine Sache, die dir dienen soll. Du limitierst dich ja nicht dadurch, sondern du kommst viel mehr in das, was Gott und du eigentlich für dich wollen. Ich glaube, wir sollten unsere Perspektive darauf ändern. Lass es auch zum Automatismus werden, zum Beispiel Gott zu loben oder ihm zu danken. Schreib dir Dinge auf, die du tun möchtest und handle dann danach. Glaube ist nichts wert, wenn er keine Werke hat, wenn du nichts danach tust. Und es wird, wenn wir realistisch sind und wenn wir aus uns selbst handeln vor allem, auch nicht immer klappen. Aber bleib dran, bleib mutig, bleib fleißig und bestrebt und such in dem ganzen Gott. Verurteile nicht dich selber, sondern schau auf Gott und nimm seine Kraft dafür an. Auch ganz wichtig, finde ich, ist immer einen Idealplan zu haben. Hier seht ihr zum Beispiel meine Morgen- und Abendroutine und so, so geistliche Sachen, die ich mir irgendwann mal runtergeschrieben habe, weil ich war irgendwann nur so, ja, was gibt's denn da? Okay, beten, Bibel lesen, fertig. Nee, es gibt so viel, was man machen kann. Und manche Sachen davon sind jetzt halt auch auf meine Berufung spezifisch, die gelten dann quasi für euch nicht oder teilweise. Genau, aber habt diesen Idealplan, seid aber auch spontan, Dinge umzuplanen, aber in dem Ganzen nicht das Ziel zu vergessen. Das Ziel sollte das gleiche bleiben, aber der Weg dahin kann sich ändern. Und zum Beispiel auch diese Routinen sind mittlerweile so fest in mir verankert, auch nicht immer in derselben Reihenfolge, aber vom Grundding läuft es. Und oft ist es so, eigentlich ist der Idealplan, meinen Tag immer am Abend davor zu planen, was so ansteht, aber so oft mache ich das dann auch nicht. Und ich mache es auch selten am Morgen. Ich mache es dann meistens auf der Zugfahrt. Aber es funktioniert auch nur, weil mein Morgen ja schon durch ist. Weil das ja schon funktioniert. Und das meine ich mit, es ist dir dienlich. So. Du hast eine Routine und kannst um diese Routine rum Dinge anders machen. Und das gibt dir Freiheit. Als ich das Ganze geschrieben habe, auch schon den letzten Teil, ich hatte die eigentlich zusammengeschrieben, war ich an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Und ich war noch viel mehr auf diesem so Selbstoptimierungstrip. Und mittlerweile laufen diese Dinge viel mehr automatisch. Und die haben auch seine Daseinsberechtigung und seine Richtigkeit. Und wie gesagt, sie sollen dir dienen. Sie haben ihren Zweck, sie haben ihren Sinn. Und sie bringen dir auch nach diesem Leben noch was. Und um ein kleines Zeugnis zu geben, Gott hat mich damals aus Depressionen gerettet. Auf radikale Art und Weise. Von heute auf morgen war mein Leben ein anderes, war meine Gefühlslage ein anderes. Und ich habe davor mein Leben gehasst. Ich wollte mir mein Leben nehmen. Halleluja, ich lebe. Aber dann habe ich gelernt, mein Leben lieben zu lernen und die Dinge darin zu schätzen und mich in gewisser Weise als Bestimmer meines Lebens zu sehen und dem Raum zu geben, dass es auch schön sein kann. Und mittlerweile habe ich eine sehr starke Schönheit darin entdeckt und es ist Schönheit. Aber irgendwann ist es dann vom einen ins andere Extrem gerutscht und ich habe Gott gebeten, mir noch stärker diese Ewigkeitsperspektive aufzuzeigen, weil dieses irdische Leben ist nicht alles, es geht weiter. Und ich meine, ich bereite mich auf eine Hochzeit vor. Also was ist denn mein Leben ohne diese Sachen? Dann ist es doch keine Hochzeitsvorbereitung. Also ich möchte, wenn ich Jesus oder auch meinem weltlichen Bräutigam gegenüberstehe, ich möchte eine würdige Braut sein. Ich möchte jemand, den man gerne zur Frau nimmt. Und Gott hat es in letzter Zeit sehr stark über mich, in mir bewegt. Und diese Dinge setzen das ja nicht in Schatten. So, es funktioniert ja parallel zueinander. Und deswegen habe ich, das ist so meine Art, Dinge zu verarbeiten in Gedichte oder in Liedern. Und deswegen habe ich ein Gedicht über das Leben bzw. über die Ewigkeit geschrieben und möchte euch das so als Abschluss einfach vorlesen. Leben, Ewigkeit, 17.03.2025. Das Leben ist mehr als schlechte Comedy. Mehr als reines Existieren, pausenloses Produzieren oder Neues zu etablieren. Es gibt mehr als ein paar Zeilen in ein Buch zu schreiben und das Gedicht zu nennen. Mehr als viele Leute zu kennen, sich verständigen zu wissen, sich worin auszukennen. Mehr als der vierte Serienmarathon, dasselbe Video nur auf einer anderen Plattform. Ja, die Essenz ist immer die Existenz, aber es besteht nicht darin zu konsumieren oder gar zu produzieren. Das entscheidet nicht über gut und schlecht. Das tut nur einer, der mich zu seiner Rechten gesetzt. Existenz besteht aus abertausenden Teilchen, doch nur einer kann sie zählen und erklären, der ewig regiert, mein Retter und Herr. Denn das ist das zeitliche Leben. Welche Entscheidung triffst du für die Ewigkeit? Denn es gibt mehr, da ist ein Gott, der dich schon immer geliebt, der dich annehmen und wahrhaftig dich sein Kind nennen und dir echte Freiheit schenken will. Nimm noch heute Jesus an, denn da ist so viel mehr, was du noch nicht verstanden, aber soeben bekommen hast. Ergreif es und geh weiter, du treuer Krieger, der Vater nennt dich seinen Sohn. Und deswegen habt ihr schon alles in Christus, fangt an darin zu leben.
Ja, was sagt man noch? Vielen Dank. Klasse, ne? Da können wir uns noch ein Stück abschneiden. Ne? Ist einfach gut, super, Annika. Schön, schön, deine Erfahrung mitzuteilen. Wie strukturiert sie das bringt, ne? Und wie auf den Punkt und wie ausgewogen und ach, klasse, super klasse. Bin gespannt, was aus dir wird. Großartiges. Vielen, vielen Dank. Ich möchte zum Schluss noch kurz vorstellen, wir haben noch zwei Veranstaltungen im Kommen. Und zwar haben wir demnächst eine Heilungsschule, wo wir uns ganz intensiv mit dem Thema Heilung befassen. Was sagt die Bibel dazu? Wir gehen tiefer, als das normal so man so macht. Ja? Und dazu eingeladen sind Kranke und Gesunde, Menschen, die einfach über das Thema mehr wissen wollen. Das sind drei Dienstagabende. Und ein Sonntag wie diesen, an dem wir das dann praktizieren werden. Wir werden schon vorher üben, aber wir werden das hier praktizieren. Und wenn dich das interessiert, wenn das Thema Heilung für dich interessant ist, dann melde dich bitte bei mir. Ja? Und dann haben wir noch einen Ehe-Workshop in Vorbereitung. Das ist im Mai. Wir haben das schon bereits eins abgehalten im Februar. Und das war so außerordentlich gut. In dem Ergebnis, wir waren da so erschüttert von der Wirkung, was dieses Seminar hervorgebracht hat. Und die Leute haben gesagt, mach das nochmal. Und da haben wir gesagt, gut, machen wir nochmal. Und Flyer liegen da draußen, könnt ihr gerne mitnehmen. Ihr seid herzlich eingeladen dazu. Ja, Details stehen da drin. So, jetzt kommen wir zum Ende. Es war ein schöner Tag, Jesus. Es war ein schöner Tag. Wieder mal ganz intensiv.